Miteinander ein Wort lesen aus dem ersten Buch Samuel. Und zwar das 17. Kapitel. Wir kennen diesen Bericht der Heiligen Schrift sehr gut. Der Bericht von David und Goliath. Wir wollen einfach sehen, was der Herr uns daran auch aufschließen möchte. Ich lese mal von Anfang an, vom 17. Kapitel. Und die Philister sammelten ihre Heere zum Streit und versammelten sich zu Soko, das Juda gehört, und lagerten sich bei Ephes-Damim zwischen Soko und Aseka. Und Saul und die Männer von Israel versammelten und lagerten sich im Terebintentale, und sie stellten sich in Schlachtordnung auf den Philistern gegenüber. Und die Philister standen am Berge jenseits, und Israel stand am Berge diesseits, und das Tal war zwischen ihnen. Und der Zwischenkämpfer tat aus den Lagern der Philister hervor. Sein Name war Goliath aus Gat. Seine Höhe war 6 Ellen und eine Spanne. Und er hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupt, und er war mit einem Schuppenpanzer bekleidet, und das Gewicht des Panzers war 5000 Schekel Erz. Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß zwischen seinen Schultern, und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum, und die Spitze seines Speeres war 600 Schekel Eisen. Und der Schildträger ging vor ihm her, und er trat hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen: Warum zieht ihr aus, euch in Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls? Wählet euch einen Mann, dass er zu mir herabkomme. Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber ihn überwinde und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sprach: Ich habe die Schlachtreihen Israels verhöhnt an diesem Tage. Gebet mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters, und sie erschraken und fürchteten sich sehr. David nun war der Sohn jenes Ephratiters von Bethlehem Juda, dessen Name Isai war und der 8 Söhne hatte. Und der Mann war in den Tagen Sauls alt, im Alter vorgerückt unter den Männern, und die 3 ältesten Söhne Isais waren hingegangen. Sie waren Saul nachgefolgt zum Streit, und die Namen seiner 3 Söhne, die in den Streit gezogen waren, Eliab, der Erstgeborene, und sein 2. Abinadab und der 3. Schammah. Und David war der Jüngste, und die 3 ältesten waren Saul nachgefolgt. David aber ging hin und kam wieder zurück von Saul, um das Kleinvieh seines Vaters zu weiden zu Bethlehem. Und der Philister trat morgens und abends herzu und stellte sich hin 40 Tage lang. Und Isai sprach zu seinem Sohne David: Nimm doch für deine Brüder dieses Epha geröstete Körner und diese 10 Brote und bringe sie schnell in das Lager zu deinen Brüdern. Und diese 10 Schnitten Milchkäse bringe dem Obersten über 1000 und besuche deine Brüder, um nach ihrem Wohlergehen zu fragen. Und nimm ein Pfand von ihnen mit. Saul und sie und alle Männer von Israel sind nämlich im Terebintental streitend mit den Philistern. Da machte sich David des Morgens früh auf und überließ das Kleinvieh einem Hüter, und er nahm und ging hin, wie Isai ihm geboten hatte. Und er kam an die Wagenburg, als das Heer, das in die Schlachtreihe ausrückte, das Kampfgeschrei erhob. Und Israel und die Philister stellten sich auf, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. Und David überließ das Gerät, das er trug, der Hand des Hüters der Geräte und lief in die Schlachtreihe, und er kam und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. Und während er mit ihnen redete, siehe, da kam der Zwischenkämpfer herauf, Goliath, der Philister, sein Name von Gat, aus den Schlachtreihen der Philister, und sprach nach jenen Worten, und David hörte es. Und alle Männer von Israel, als sie den Mann sahen, flohen vor ihm und fürchteten sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen: Habt ihr diesen Mann gesehen, der heraufkommt? Denn um Israel zu verhöhnen, kommt er herauf. Und es soll geschehen, den Mann, der ihn erschlägt, den will der König bereichern mit großem Reichtum. Und er will ihm seine Tochter geben, und das Haus seines Vaters will er frei machen in Israel. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen, und sagte: Was soll dem Manne geschehen, der diesen Philister da erschlägt und den Hohn von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Und das Volk sprach zu ihm nach jenem Worte und sagte, so soll dem Manne geschehen, der ihn erschlägt. Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er zu den Männern redete, und der Zorn Eliabs entbrannte wider David, und er sprach, warum doch bist du herabgekommen, und wem hast du jene wenigen Schafe in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens, denn um den Streit zu sehen, bist du herabgekommen. Und David sprach, was habe ich nun getan? Ist es nicht der Mühe wert? Und er wandte sich von ihm ab, einem anderen zu, und sprach nach jenem Worte, und das Volk gab ihm Antwort nach der vorigen Antwort. Und die Worte, welche David geredet hatte, wurden gehört, und man erzählte sie vor Saul, und er ließ ihn holen. Und David sprach zu Saul, es entfalle keinem Menschen das Herz seinetwegen, dein Knecht will gehen und mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul sprach zu David, du vermagst nicht wieder diesen Philister zu gehen, um mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein Jüngling, er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend an. Da sprach David zu Saul, dein Knecht weidete das Kleinvieh für seinen Vater. Kam nun ein Löwe oder ein Bär und trug ein Stück von der Herde fort, so lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und erhob er sich wider mich, so ergriff ich ihn bei dem Barte und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll sein wie einer von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und David sprach, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat, er wird mich aus der Hand dieses Philisters erretten. Und Saul sprach zu David, geh hin, und der Herr sei mit dir. Und Saul zog David seinen Rock an und setzte einen ehernen Helm auf sein Haupt und zog ihm einen Panzer an. Und David gürtete sein Schwert über seinen Rock und wollte gehen, denn er hatte es nie versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann nicht darin gehen, denn ich habe es nie versucht. Und David legte sie von sich ab. Und er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bache und tat sie in das Hirtengerät, das er hatte, in die Tasche, und seine Schleuder hatte er in seiner Hand, und er trat an den Philister heran. Und der Philister ging und kam dem David immer näher, und der Mann, der den Schild trug, vor ihm her. Und als der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, denn er war ein Jüngling und rötlich, dazu schön von Ansehen. Und der Philister sprach zu David, bin ich ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Und David sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. An diesem Tage wird der Herr dich in meine Hand überliefern, und ich werde dich erschlagen und dein Haupt von dir wegnehmen. Und die Leichname des Heeres der Philister werde ich an diesem Tage den Vögeln des Himmels und dem Wilde der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert und durch Speer rettet. Denn des Herrn ist der Streit, und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und ging und nahte David entgegen, da eilte David und lief der Schlachtreihe zu dem Philister entgegen. Und David fuhr mit seiner Hand in das Gerät und nahm einen Stein heraus, und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, und der Stein drang in seine Stirn, und er fiel auf sein Angesicht zur Erde. So war David mit der Schleuder und mit dem Steine stärker als der Philister, und er schlug den Philister und tötete ihn, und David hatte kein Schwert in der Hand. Und David lief und trat zu dem Philister hin, und er nahm sein Schwert und zog es aus seiner Scheide und tötete ihn und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot war, da flohen sie. Und die Männer von Israel und Juda machten sich auf und erhoben ein Geschrei und verfolgten die Philister bis zum Eingang des Tales und bis zu den Toren von Ekron. Und die Erschlagenen der Philister fielen auf den Wege nach Shaaraim und bis nach Gad und bis Ekron. Und die Kinder Israel kehrten um von der Verfolgung der Philister und plünderten ihre Lager. Und David nahm das Haupt des Philisters und brachte es nach Jerusalem, seine Waffen aber legte er in sein Zelt. Soweit dieser biblische Bericht. Und wenn wir diese Geschichte uns ansehen, was sie uns sagen kann, dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, zunächst einmal ganz grundsätzlich zu sehen, dass auch in dieser biblischen Bericht, wie auch in anderen, immer wieder Züge erkenntlich sind, die an unseren Herrn Jesus Christus erinnern. Der Herr Jesus Christus ist ja in der Bibel im Alten Testament nicht nur direkt vorhergesagt, es gibt nicht nur ganz direkte Weissagungen auf den Herrn, dass er kommen wird, dass er Erlöser sein wird, sondern wir finden auch eine ganze Menge Andeutungen. Die Bibel spricht auch von Vorbildern, von bildhaften Abschattungen, in denen etwas von den Wesenszügen des Herrn Jesus erkennbar ist an seinen Erlösten, an den Gläubigen. Ein Beispiel zum Beispiel ist Josef, von dem wir auch schon in den letzten Malen gehört haben, dass sein Weg etwas von dem Weg des Herrn Jesus wiedergibt. Und so ist es auch schön zu sehen, dass auch dieser David etwas von dem Herrn Jesus uns zeigt. Wer hat denn, wenn wir umgekehrt sehen, wer ist denn das Gegenbild von Goliath? Von diesem Mächtigen unter den Feinden Gottes, von diesem unbezwingbaren Siegeshelden, der da eine ganze Armee, ein ganzes Volk in Einschüchterung lässt. Ich denke, es ist recht deutlich, dass wir darin auch Züge des Fürsten dieser Welt sehen, des Satans. Und auch Züge dieser antichristlichen menschlichen Erhebung. Wir finden dort die Zahl 6 bei Goliath zweimal erwähnt und wir wissen, dass diese Zahl etwas zu tun hat mit dem Menschen, der sich gegen Gott erhebt. Aber Goliath ist auch ein Bild für den Satan. Und der, der den Satan besiegt hat, der ihm den Kopf zermalmt hat, der ihn endgültig vernichtet hat, das ist der Herr Jesus. Und in dem Sinn ist es interessant zu sehen, dass ja der Name David bedeutet der Geliebte. Und dass Isai, der Vater, seinen Geliebten, seinen Sohn sendet, damit er nach seinen Brüdern sehe. Und darin sehen wir auch etwas, wie der Herr Jesus vom Vater gesandt wurde, um nach dem Volk Gottes und nach den verlorenen Menschen zu sehen. Und auch in der Ablehnung, die David erfährt, sehen wir etwas von dem Weg des Herrn Jesus vorgeschattet. Die Brüder sehen nicht die Liebe des David. Sie sehen nicht, dass es ihm darum ging, nach ihrem Wohlergehen sich zu erkundigen, sondern sie unterstellen ihm ganz falsche Beweggründe und verachten ihn. Und so wurde auch der Herr Jesus verachtet und wurde verworfen von denen, die er eigentlich retten wollte. Und wir sehen auch den Unglauben, wir sehen dieses Zurückweichen vor der Finsternis und den Unglauben sehen wir auch bei Israel. Aber abgesehen von diesen Zügen, die uns an den Herrn erinnern, der allein den Satan und das Böse besiegt hat, sehen wir in David auch ein Vorbild für uns Gläubige. David, dieser schwache Jüngling, dieser unreife, unerfahrene junge Mann, der da im Auftrag seines Vaters als ein kleiner Schafhirte unbedarft in dieses schlachtbereite Heer kommt. Er darf uns etwas zeigen von der Haltung wahren Glaubens, von der Haltung der Abhängigkeit und des Vertrauens auf Gott, die auch bei uns als den Erlösten des Herrn Jesus Christus zu finden sein sollte. Wir sehen also als erstes eine ganz notvolle Sache. Die Philister sind die Feinde Gottes gewesen. Sie waren ganz abscheuliche Götzendiener, die üble Praktiken des Okkultismus betrieben haben, Scheußlichkeiten gegen Gott, die Gott eigentlich gerichtet hatte, dahingegeben hatte vor Israel. Aber das Volk Israel war von seinem Gott gewichen. Sie waren nicht im Glauben und in der Treue geblieben und so mussten sie jetzt eine ganz schmachvolle Niederlage erleiden. Da waren Tausende von Kriegern. Und es waren bestimmt tapfere darunter, bewährte Kriegsmänner. Aber angesichts dieses Goliath, der Name heißt wohl der Glänzende, waren sie voller Angst und Furcht. Sie konnten diesen Goliath nicht überwinden. Warum? Wir sehen keinen Glauben. Wir sehen, dass Israel nur auf diesen Menschen schaute, auf diese Machtdemonstration und nicht auf den lebendigen Gott. Der Einzige, der den Namen Gottes in dieser ganzen Szene in den Mund nimmt, ist David. Er sieht die Sachen von göttlicher Perspektive. Die Israeliten haben es nur von menschlicher Perspektive gesehen. Sie haben gesehen, diesen Mann können wir nicht überwinden. Wir haben Angst vor ihm. Und es ist umso schlimmer, als der Name Israel ja eigentlich eine Berufung zeigt. Israel ist zu deuten als Kämpfer Gottes. Man kann es aber auch deuten als Gott kämpft. Gott kämpft für euch. Das sagt David dann nachher in der Geschichte. Ja? Israel hatte die Berufung, im Vertrauen auf Gott seine Feinde zu überwinden und Gott, den lebendigen Gott, zu verherrlichen. Und wir sehen, wie es hier in dieser Szene seiner Berufung ganz jämmerlich versagt und diese Berufung eigentlich überhaupt nicht erfüllt. Der Feind kann sie verhöhnen und verspotten. Sie sind in der Niederlage. Und so kann es auch uns geschehen, wenn wir nicht im Glauben auf unseren Herrn Jesus Christus blicken und nicht mit ihm rechnen, dass uns die Sünde und die Mächte dieser Welt gefangen nehmen können, in der Niederlage halten können. Dass wir sehen, hier wäre eine Situation, da sind wir herausgefordert, für den Herrn Jesus Zeugnis zu geben. Da sollte sich eigentlich zeigen, dass wir als Christen Erlöste sind. Solche, die Kraft haben, die Sünde zu überwinden. Und dennoch finden wir diese Kraft nicht bei uns. Und dennoch versagen wir und kommen in die Niederlage. Ich denke, das geschieht immer wieder in unserem Leben. Und immer dann, wenn wir nicht wirklich unseren Blick auf unseren Herrn und Erlöser, auf den großen Überwinder Jesus Christus gerichtet halten. Und das war die Not von Israel. Sie waren nicht im Glauben, sie wandelten nicht in Abhängigkeit von Gott, sondern sie vertrauten auf ihre eigene Kraft und haben dann ganz klar gesehen, diese eigene Kraft reicht nicht aus, um Goliath zu besiegen. Wir müssen kneifen, wir müssen machtlos dastehen und sehen, wie dieser Feind uns verhöhnt. Und so kommt David und er sieht diese Situation und es ist interessant, was ihm dabei im Grund bewegt. Er sieht nicht unbedingt, dass die Ehre des Volkes Israel jetzt so sehr angetastet wurde. Ist auch interessant, wie sieht er dieses Volk? Was sagt er? Denn wer ist dieser Philister, Vers 26, dieser Unbeschnittene, das heißt einer, der nicht im Bund mit Gott ist, der nicht Buße getan hat, der nicht in Verbindung mit dem lebendigen Gott steht, ein Feind Gottes, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Ihr Lieben, David hatte den Blick des Glaubens. Er hatte einen geistlichen Blick. Und das war ein Teil seiner Kraft, warum er überwinden konnte. Schaut, wenn wir uns nur als Menschen sehen und nicht als Erlöste in Christo, als solche, durch die der Herr wirkt, die alles vermögen in dem, der uns stark macht, dann sind wir für die Niederlage vorprogrammiert. Solange wir alles menschlich sehen und menschlich angehen in eigener Kraft, werden wir als Christen keine Frucht bringen. Wir werden von einer Niederlage in die andere stolpern. Aber David hatte einen geistlichen Blick für dieses Heer. Obwohl es so kläglich war, obwohl es so versagt hat, obwohl es sich nicht rühren konnte gegen diesen Goliath, hat er gesehen, dieses Heer Israel ist die Heerscharen des lebendigen Gottes. Nicht, weil sie die besseren Krieger haben, die besseren Waffen, die vermehrte Kraft, sollten sie siegen, sondern weil sie dem lebendigen Gott angehörten und weil er siegen musste und siegen würde. Und dieser Blick des Glaubens, der unterscheidet den David von all den anderen Israeliten, die sich da versammelt haben. Er sieht, wer Israel wirklich ist. Und er sieht, wer dieser Philister wirklich ist. Hinter all seiner Macht steht das, dass er ein Feind Gottes ist und dass er deswegen zur Niederlage verurteilt ist. Und so dürfen auch wir, wenn die Kräfte und Mächte dieser Welt sei es die unsichtbaren Fürsten, seien es menschliche Mächtige, sich vor uns auftürmen und so aussehen, als seien sie unbesieglich und hätten wir gar keine Chance gegen sie, gegen die Umstände, gegen diese Welt überhaupt. Wir dürfen wissen, diese Welt ist schon besiegt. Wir sind auf der Seite des Herrn und Siegers, der diese Welt am Kreuz überwunden hat und besiegt hat, ein für alle Mal. Und deswegen brauchen wir uns nicht einschüchtern lassen, sondern wir dürfen im Glauben vorwärts gehen. Und jetzt sehen wir aber Widerstand, nicht von den Philistern. Woher kommt der Widerstand gegen David jetzt? Als er diese Aussage des Glaubens macht, als er anfängt zu fragen, wie kann man diesem Mann entgegentreten? Er kann doch nicht einfach die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnen. Da entbrennt der Zorn. Und zwar der Zorn seiner eigenen Brüder. Eliab, mein Gott ist Vater, ist die Bedeutung dieses Namens. Ein Gläubiger, einer, der zu denen gehörte, die Israel waren. Er fällt jetzt über den David her. Und er kann diese Haltung des Glaubens nicht ertragen, sondern er fängt an, dem David ganz andere Sachen zu unterstellen. Er sagt, du bist vermessen, du bist böse, du willst da bloß dich reinschleichen, damit du da dich an diesem Krieg, an diesem Kampf gütlich tun willst. Er möchte am liebsten David wieder wegschicken. Und ihr Lieben, da sehen wir etwas von der Haltung des Fleisches, von der Haltung auch fleischlich gesinnter Christen, wenn es darum geht, den Weg des Glaubens und der Treue zu wählen. Wenn sie selber diesen Weg für sich verworfen haben, dann werden sie zu Feinden derer, die diesen Weg in aller Einfalt gehen wollen. Und wir müssen mit so einer Art von Widerstand rechnen, wenn wir Glaubenswege gehen. Es kann also sein, dass Gläubige, die einen anderen Weg gewählt haben, die sich entschieden haben, auf das Fleisch und auf die Welt zu vertrauen, statt auf den Herrn, plötzlich gegen uns aufstehen und sagen, ihr seid Sektierer, ihr seid übertrieben, ihr seid schwärmerisch, wenn ihr so auf Gott vertrauen wollt. Ja, das kann man doch nicht machen, dass man so einen Weg geht. Und dieser Widerstand wird immer wieder kommen. Der ist notwendig, denn letztlich sind auch diese Wege umkämpfte Wege. Ein Glaubensweg, ein Weg mit Gott ist nie ein leichter Weg, ein Weg, der von selber gebahnt wäre und der sich einfach gehen würde. Sondern wir sind dazu bestimmt, auch auf diesem Weg in Kämpfe zu kommen. Und solche Kämpfe hat auch David durchzustehen. Er musste das, was sein älterer Bruder gesagt hat, erst einmal verarbeiten. Und wenn er nun schwach gewesen wäre, wenn er nicht auf seinen Herrn gesehen hätte, dann hätte er vielleicht gesagt, ja, wenn mein älterer Bruder, dem ich ja Respekt schulde, so mit mir redet, dann gehe ich wohl lieber wieder. Dann sollen doch andere den Goliath besiegen. Ich bin offensichtlich dazu nicht geeignet. Aber David war ein Mann Gottes, ein junger Mann Gottes. Er war verbunden in seinem Herzen mit dem Herrn und er hatte das innere Zeugnis, dass er letztlich etwas tun konnte und tun sollte gegen diesen Goliath, auch wenn es die anderen nicht wagten, auch wenn die anderen ihm falsche Motive unterstellt haben. Und so sollen wir wachsam sein, wenn wir den Glaubensweg gehen, dass da nicht wir uns irre machen lassen von einem fleischlichen Widerstand frommer Leute. In dieser vorzüglichen Biografie von George Whitefield, die ich auch zurzeit lese und die ich auch nur jedem sehr ans Herz legen kann, wird zum Beispiel berichtet, wie dieser junge George Whitefield angefangen hat, im Freien zu predigen. Er hat angefangen auf den Kanzeln der Church of England, der englischen Hochkirche, zu predigen und hatte großen Anhang. Die Menschen waren hungrig, das reine Evangelium zu hören und irgendwann kam der Widerstand und irgendwann wurde eine Kanzel nach der anderen diesem George Whitefield verschlossen. Und er wurde als ein Pharisäer gekennzeichnet. Das ist ganz interessant, ganz ähnlich wie hier, als ein selbstgerechter, vermessener junger Mann, der es besser wissen will als all die studierten, gelehrten Pfarrer der anglikanischen Kirche und der da fremde Botschaft anbringt. Und er wurde gezwungen, er wurde rausgedrängt aus den Kirchen und irgendwann hat ihm Gott es aufs Herz gelegt, im Freien zu verkündigen. Das war revolutionär, das gab es damals gar nicht. Da war die Gefahr, dass man wegen Aufruhr und Störung der öffentlichen Ordnung ins Gefängnis kam, und Whitfield hat mit dem Gefängnis gerechnet. Aber der schlimmste Widerstand kam von den Pfarrern, der kam von den Frommen. Die haben ihn verurteilt und haben gesagt, das ist ein anmaßender Kerl, der behauptet, man kann Heilsgewissheit haben und wissen, dass man gerettet ist. Der behauptet, man müsse bloß glauben an Jesus Christus und dann sei man gerettet. So eine Unverschämtheit, so eine üble verführerische Lehre. Und so gab es angesehene Pfarrer, die von den Kanzeln gegen George Whitfield gepredigt haben und die ihn als Verführer verdammt haben. Und auch er hätte sagen können, ja, wenn so viel Widerstand gegen mich kommt, dann muss ich es eben bleiben lassen. Aber er hat von Gott die Kraft bekommen, weiterzugehen. Er war bereit, noch viel mehr im Freien zu predigen, und sein ganzes Ansehen und seine ganze Karriere auch als Pfarrer der anglikanischen Kirche aufs Spiel zu setzen und zu opfern, um dem Herrn und seinem Weg, der ihn gewiesen hatte, treu zu bleiben. Und das ist ein Beispiel für uns. Wir dürfen uns, wenn wir Glaubenswege gehen, nicht von dem fromm getarnten Widerstand derer, die keine Glaubenswege gehen wollen, irre machen lassen. Das andere ist, dass wir auch nicht hochmütig und vermessen sein dürfen. David war noch ein junger Mann. Er durfte nicht, es wäre seine Gefahr gewesen, wenn er in sich selbst aufgeblasen und hochmütig gewesen wäre. Das ist die andere Gefahr, dass man als junger Gläubiger manchmal eigenmächtig Wege gehen will und meint, man kann die Welt erobern und alles selber machen und dabei eigentlich ganz über das hinausgeht, was Gott mit einem vorhat. Aber in dieser Gefahr war David nicht. Er war demütig. Er war nicht von sich selber eingenommen, sondern er hatte einen Blick für die Größe des Gottes, dem er diente. Und aus diesem Glaubensblick heraus wagte er es, gegen Goliath vorzugehen. Und deswegen konnte er sagen, dein Knecht will gehen und mit diesem Philister kämpfen. Und es ist interessant, als Saul ihn dann anspricht und sagt, das kannst du doch gar nicht, du bist doch ein unerfahrener, unreifer Jüngling, da stellt sich etwas heraus. Und das ist, denke ich, auch lehrreich für uns. Dieser David hatte in seinem ganz unscheinbaren Alltagsleben Glaubenserfahrungen mit Gott gemacht. David war vorher kein großer Mann, der wurde nicht zu großen Dingen gebraucht. Hütejungen, die die Herden ihres Vaters gehütet haben, gab es Tausende, Zehntausende in Israel. Das war ganz normal. Ein junger Mann, der da seine Schafe hütete, der aufpasste, dass sie nicht wegliefen. Ganz normaler Alltag, gar nichts Besonderes. Aber mitten in diesem ganz normalen Alltag hat Gott seinen Diener vorbereitet. Er hat ihm mitten in diesem Alltag Glaubenserfahrungen geschenkt, die ihn letztlich ein Stück zubereitet haben für diese Stunde der Bewährung und der Prüfung. Da sagt dieser junge Mann dem Saul, ja, da kam mal ein Löwen und da kamen Bären. Und wie er diese Löwen und diese Bären angegangen hat, das zeigt etwas von diesem Glaubensmut. Das ist gewachsen in David. Er war dort auf den Wiesen, auf den Feldern, war er mit dem Herrn. Er war nicht ohne den Herrn. Er hat den Alltag nicht als öde Routine erlebt, die man halt abspult und dann vielleicht am Sonntag mal wieder an den Herrn Jesus denkt, sondern mitten dort bei seinen Schafen war er mit dem Herrn Jesus verbunden und hat mit ihm gerechnet. Und hat erlebt, wie der Herr ihm Gnade gegeben hat, Gefahren abzuwenden. Und das hat seinen Glauben gestärkt, hat ihm diesen Glaubensmut reifen lassen, der jetzt dann plötzlich auf eine ganz große Bewährungsprobe gestellt hat. Und so sehen wir, David war einer, der in seinem Alltag auf den Herrn Jesus vertraut hat, der mit seiner Hilfe gerechnet hat und der diese Hilfe auch erlebt hat. Und das hat ihn innerlich gestärkt, dem Goliath entgegenzutreten. Und jetzt kommt wieder eine Gefahr. Ist auch interessant. Saul meint es gut mit David. Er sagt, dieser arme junge Mann, der hat wahrscheinlich sowieso keine Chance, aber wenn er irgendeine Chance hat, dann muss er doch die Kriegsausrüstung haben, wie jeder Krieger. Er kann doch nicht einfach so gegen diesen Goliath antreten. Und das ist eine Falle für David. Jetzt soll er plötzlich diese schwere Rüstung tragen, die eigentlich auf Saul zugeschnitten war, einen ausgewachsenen, starken Kriegsmann. Und diese Rüstung legt er an in Gehorsam so wie Saul es vorgeschlagen hat. Und er merkt plötzlich, kann ich nichts damit anfangen. Wenn ich die nehme, dann kann ich den Goliath nicht besiegen. Da werde ich nämlich in dem geschwächt und untauglich gemacht, was ich kann und was mein Weg ist. Und er hat, gelenkt durch Gottes Weisheit, diese Rüstung abgelegt. Und ihr Lieben, auch daraus lasst uns eine Lektion lernen für den Glaubensweg. Manchmal wird uns gesagt und geraten, auch von wohlmeinender Seite, dass wir auf dem Weg des Glaubens an den Herrn Jesus Christus doch vernünftig sein sollen und doch die richtigen Mittel und Methoden anwenden sollen, damit wir zum Erfolg und zum Ziel kommen. Und damit sind menschliche Mittel und Methoden gemeint. Dinge, die in der Welt auch benutzt werden zum Erfolg. Macht den Weg des Glaubens kaputt. Der Weg des Glaubens ist ein Weg der äußerlichen menschlichen Schwäche, immer ein Weg der Torheit. Gott liebt es, dass wir die Glaubenswege in Abhängigkeit von ihm gehen. Und deswegen alles, was uns menschlich stark macht, was uns menschliche Mittel zum Erfolg in die Hände drückt, ist Gott ein Hindernis auf dem geistlichen Glaubensweg. Und wenn wir Kraft haben wollen wie David, wenn wir Glaubenssiege erleben wollen wie David, müssen wir lernen, die Rüstung Sauls wieder abzulegen. Wir müssen lernen, die Dinge, die uns letztlich der Feind in die Hände drücken will, damit wir Gott verlassen, damit wir ohne diese Abhängigkeit von Gott, ohne diese Schwachheit den Weg gehen, das müssen wir zurückweisen. Wir gehen einen Weg, wie damals Paulus gesagt hat, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist der Weg Gottes. Nicht in den Starken, nicht in denen, die menschlich tolle Fähigkeiten haben, tolle Eigenschaften haben, die menschliche Hilfsmittel benutzen, um zum Ziel zu kommen, sondern die, die ganz einfältig auf den Herrn vertrauen. Die werden den Sieg des Herrn erleben. Und so war es ganz wichtig für David, dass er diese Rüstung Sauls weggetan hat. Und dass er sich nur auf das verlassen hat, was Gott ihm letztlich gegeben hatte, nämlich seine ganz normale Hirtenausrüstung. Und als er in dieser Hirtenausrüstung dann dem Goliath entgegentritt, da kommt etwas anderes heraus. Und das erleben auch wir von der Welt, wenn wir im Glauben wandeln. Goliath, heißt es, verachtete diesen Jüngling. Es hat seinen Hass, seine Verachtung hervorgerufen, dieser schwache junge Mann, der es da gewagt hat, ihm, dem Krieger, entgegenzutreten. Ja, wenn da Saul gekommen wäre mit seiner klirrenden Rüstung, das hätte den Goliath gefreut. Da hätte er einen ebenbürtigen Gegner gehabt. Das wäre für ihn eine Ehre gewesen, mit dem zu kämpfen und ihn umzubringen. Aber so ein Bürschle, das überhaupt nichts vorweisen kann, das noch nicht einmal anständige Waffen hat, ja, da war er nicht ernst zu nehmen. Das war ja ein Hohn für den Goliath, dass so einer überhaupt gekommen ist. Und er hat sich geärgert. Er hat geflucht. Da sehen wir seine böse, unreine Natur, dass er ein Götzendiener war. Er hat darüber geflucht und er hat gedacht, mit dem Bürschle mache ich ganz schnell kurzen Prozess. Und es ist interessant, David zeigt hier wieder den Blick des Glaubens. Er sagt, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Das waren mächtige Waffen, wir haben es vorher gesehen, das waren keine normalen, das waren Riesenwaffen, vor denen die Krieger, die Erfahrungen hatten, gezittert haben. Aber David hatte keine Erfahrung mit Krieger und Kriegswaffen. Ihn haben die gar nicht beeindruckt. Er hat auf den Herrn gesehen, der noch ganz andere Waffen hatte. Und deshalb, das ist so wichtig, dass diese Dinge dieser Welt, die so beeindruckend und einschüchternd manchmal sind, dass sie uns nicht einschüchtern, dass wir uns von ihnen nicht beeinflussen lassen. Er sagt, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscher. Das zählte. Nicht David selbst, sondern der Gott, der ihn gesandt hatte. Der Gott, der ihn gesandt hatte, er würde Sieg geben, er würde Kraft geben. Durch seinen Namen würde David siegen. Und es ist beeindruckend, was David da in aller Ruhe diesem kriegsbewehrten Mann ins Gesicht sagt. Er weiß es von Gott und deshalb kann er es so sagen. Er sagt, ich werde nicht nur dich besiegen und deinen Kopf wegnehmen, sondern auch die Philister. ihr werdet besiegt werden. Und warum? Weil ihr Gott angegriffen habt. Nicht uns Menschen, sondern Gott. Und es ist auch wieder wichtig, was war David wichtig? Dass er siegt, dass er Erfolg hat, dass er die Königstochter Sauls zur Ehe bekommt? Nein, das war für David nicht der Gesichtspunkt. David hat diesen Sieg errungen, weil sein Herz gebrannt hat für die Ehre des Herrn der Heerscharen. Weil die Verherrlichung des Herrn sein oberstes Ziel war und nicht irgendwelche menschlichen Gesichtspunkte. Wir sehen das in seinem Wort an Goliath: Die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert und durch Speer rettet, denn des Herrn ist der Streit und er wird euch in unsere Hand geben. Es ging ihm um die Ehre des Herrn. Es ging darum, dass die mächtige Hand des Herrn in dieser Situation offenbar würde und dass der Herr verherrlicht wird. Und weil er diese Einstellung hatte, deshalb hat Gott sich auch zu ihm stellen können und hat ihm einen Sieg geben können, der so beeindruckend war. In dem Moment, wo er etwas für sich selber gesucht hätte, hätte er diesen Sieg nicht so erringen können. Aber weil es ihm um den Herrn ging, um die Ehre des Herrn, deshalb hat sich Gott zu ihm gestellt. Und auch das müssen wir, denke ich, lernen. Wie oft haben wir auch, wenn wir Glaubenswege gehen wollen, mehr unsere eigenen Ziele und Wünsche und Bitten und Interessen im Auge und nicht die Ehre des Herrn. Das ist menschlich. Das ist bei uns allen eine Gefahr, aber wir dürfen bitten, dass der Herr uns doch mehr und mehr dahin bringt, dass wir allein seine Ehre suchen und zu seiner Ehre leben. Und dann brauchen wir gar nicht groß uns anstrengen und irgendwelche besonderen Dinge vom Zaun brechen, sondern er wird sich zu uns stellen und er wird seinen Namen in unserem Leben offenbar machen. Sicherlich nicht so gewaltig und so groß wie bei David, aber darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, dass wir große Wunder erleben und große Glaubenssiege, sondern die Wunder und die Glaubenssiege, die Gott uns in unserem Lebensweg gegeben hat. Ob die klein oder groß sind, ist nicht das Entscheidende, sondern dass wir auf unserem Glaubensweg mit dem Herrn in Treue gehen, dass er sich zu uns stellen kann und dass wir von ganzem Herzen zu ihm stehen. Und die Frucht dieses Glaubens sehen wir dann. Dieser große einschüchternde Kriegsheld wird von einem einzigen Stein gefällt und er muss einen schmachvollen Tod und eine schmachvolle Niederlage erleiden. Und genauso dieses ganze Heer der Philister, jetzt sind sie diejenigen, die Angst bekommen. Jetzt sind sie diejenigen, die fliehen. Und dann ermannt sich Israel und erinnert sich an seine Berufung und kämpft und gewinnt einen Sieg. Aber es war der Glaube eines Einzelnen, dieses David, dieses geliebten Gottes, der diesen Sieg zustande gebracht hat. Lasst uns daraus Ermutigung ziehen, dass wir doch abhängig von Gott einfältig, kindlich im Glauben den Weg mit dem Herrn gehen. Das, was auffällt an David, ist der kindliche Glaube. Er war ganz einfältig. Er hat sich nicht von den Umständen irritieren lassen. Er hat sich weder von König Saul einschüchtern lassen, der ein mächtiger König war und der ihm gesagt hat, nimm die Rüstung. Er hat gesagt, nee, kann ich nicht. Ist nicht mein Weg. Ja. Er hat sich nicht von seinem älteren Bruder einschüchtern lassen. Es ist interessant, was er gesagt hat, was das Wort sagt. Er wandte sich von ihm ab. Als dieser ältere Bruder ihn versuchte einzuschüchtern und zu beschuldigen und in ein schiefes Licht zu bringen, da hat er sich einfach von ihm abgewandt. Und ist zu anderen hingegangen. Ja? Wir dürfen lernen von David, auf diesem Weg des Glaubens in aller Einfalt und Kindlichkeit zu gehen. Dass wir uns gar nicht um den Umständen von unseren eigenen Schwächen, von den anderen Menschen irritieren lassen, sondern dass wir rechnen mit dem Herrn Jesus, mit unserem allmächtigen Herrn und mit dem ewigen Gott und mit seinen Verheißungen. Und dann werden wir auf diesem Glaubensweg auch Siege erleben und der Herr, der Name des Herrn, wird verherrlicht werden, wird Ehre bekommen. Und lass uns das doch immer mehr einfach zu unserem Ziel und zu unserem Gebetsanliegen machen.
Ganz kurz noch einige Anmerkungen. Mir wurde so wichtig, als gesagt wurde, der David, der hat das im Alltag gelernt, auf den Herrn zu vertrauen. Und mich beschäftigt schon einige Zeit die Frage, was führen wir denn für ein Leben? Ist das ein Doppelleben, das so zwei Gesichter hat, eins für den Sonntag und eins für die Woche, so dass wir uns unter der Woche kaum mehr wiedererkennen? Bei dem David, da hat es geheißen, in dem 34. Vers, dein Knecht weidete das Kleinvieh für seinen Vater. Das war eine, sagen wir, eine unbedeutende Arbeit oder eine Arbeit, die jeden Tag gemacht werden musste. So wie du und ich jeden Tag unter Umständen immer wieder dieselbe Arbeit tun musst, ob sie dir gefällt oder nicht. Und was können wir denn da lernen bei dieser Arbeit, die wir jeden Tag tun müssen oder tun dürfen? Ja, dass wir sie ordentlich tun, dass wir sie zuverlässig tun. Wisst ihr, jeder Vorgesetzte wird nur mit dir und mir zufrieden sein, wenn wir die Arbeit zuverlässig tun. Wenn ich zu jemandem sage, sei so gut und mach dieses, und er tut was ganz anderes, ja, das sage ich 2-3 Mal, und dann gebe ich ihm so keine Arbeit mehr. Und das ist so wichtig, dass wir das doch lernen, jeder Einzelne von uns, egal wo er steht, egal ob das zu Hause ist, bei den Kindern, unsere Frauen, unsere Mütter, die oft auch sehr belastet sind durch diese Arbeit und die sich vielleicht auch manches Mal fragen, ja, was hat das alles für einen Sinn? Immer das Gleiche, immer dieses Gequäge und Geschreie, und hat es gar kein Ende? Doch, das ist eine sehr wertvolle Aufgabe, ihr lieben Mütter. Das, was euch vielleicht so mühevoll und mühsam erscheint, und das ist es auch, das tut ihr für den Herrn Jesus, wenn ihr es in Treue und in Zuverlässigkeit tut. Und genau dort, da dürfen wir lernen, dieses Vertrauen des Glaubens, wenn wir dann nicht mehr weiter wissen, wenn uns alles zu schwer fällt, dass wir dann sagen, Herr, hilf du doch weiter. Also er hütete das Kleinvieh für seinen Vater. Da wird deutlich, dass der Herr Jesus uns im alltäglichen Bereich lehren möchte, in seiner Kraft zu leben, in seiner Kraft weiterzugehen. Ob das in der Schule ist, bei den Kindern, und auch da sind die Einflüsse da, dass man sich vielleicht manchmal fragt, ja, kennen eure Schulkameraden euch, wenn sie euch heute sehen würden, oder seid ihr unter der Woche ganz anders? Heult er da mit der Masse, mit den Wölfen, wie man sagt? Ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber auch gerade da dürfen Kinder den Herrn Jesus bitten, dass doch da was ersichtlich wird, wenn sie gläubig sind. Nicht, dass sie da große Reden führen, das ist gar nicht notwendig, sondern dass ihr Leben davon ein Abbild, ein Zeugnis gibt. Dass wir uns einfach so verhalten, dass die um uns herum merken, ja, die sind ja anders. Die stimmen ja nicht in das allgemeine Geheule ein oder in die Witze, die gerissen werden, oder da tun sie sich am lautesten hervor. Das wäre eigentlich dann schlimm. Und so wollen wir einfach lernen, jeden Tag diese ganz einfachen Dinge doch mit dem Herrn Jesus anzugehen. Wie machen wir es denn als Erwachsene, wenn wir morgens ins Geschäft fahren? Ja, das werden wir schon hinkriegen, oder werden wir schon schaukeln, die Dinge. Oder haben wir auch das Gebet auf den Lippen, Herr Jesus, hilf mir heute durch den Tag, dass ich doch auch die Arbeit zu deiner Ehre tue, dass die Leute merken, derjenige, der möchte seine Arbeit recht machen. Es kann uns immer wieder passieren, dass bei allem recht machen wollen natürlich auch Fehler passieren. Aber wisst ihr, es kommt auf die Einstellung drauf an, dass wir den Herrn Jesus bitten, dass er mit hineingeht und dass er uns durch den Tag hilft. Ja, und wie ging's nun dem David? Kam nun ein Löwe oder ein Bär und trug ein Stück von der Herde fort, so lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Na gut, ich wäre wahrscheinlich davongerannt, wenn ein Löwe oder ein Bär gekommen wäre. Das hört sich hier so leicht an, ja. Aber wie viel Mut braucht das, so einem Raubtier sozusagen gegenüberzustehen mit bloßen Händen. Und Geschwister, der Herr, der führt uns vielleicht auch in Situationen, wo es einfach Mut braucht. Mut im Vertrauen auf ihn, dass wir nicht die schreckliche Gefahr sehen oder das schreckliche Raubtier wie hier im Bilde, sondern dass wir einfach sehen und auf ihn vertrauen und mit seiner Hilfe die Dinge angehen können. Was war denn der Beweggrund oder das Motiv, dass er diesem Löwen oder diesem Bären nachgegangen ist? Ja, es war die Sorge um die Herde. Die Sorge um diese paar Schafe, die er seinem Vater hüten sollte, dass er sich sein Leben eingesetzt hat gegenüber einem Raubtier. Kennzeichnet das uns auch? Die Sorge vielleicht für die Familie, für die Kinder, für die Frau oder als nächsten Kreis die Sorge für die Gemeinde, wo überall Geschwister, Hilfsbedürftige da sind, wo wir eine Aufgabe haben. Und wenn das unser Motiv ist, dass wir dann mit der Hilfe des Herrn dafür Sorge tragen, dann wird er uns auch die Kraft geben, in schwierigen Situationen diesen Mut zu beweisen. Und dann denken wir nicht an das Raubtier, an die Gefahr, sondern dann treibt uns die Sorge um die Schafe, die Sorge um die, die uns anvertraut sind und für die wir wirklich in zuverlässiger und beständiger Weise zu sorgen haben, und das Vertrauen auf den Herrn. Das hilft uns dann weiter. Und so möchte ich einfach auch Mut machen, wirklich im Alltag dies zu erfahren, indem wir den Herrn darum bitten, dass er uns in den Dingen, gerade die uns vielleicht die größte Mühe machen, dass er uns da weiterhilft, damit wir doch ein wirklich durchscheinendes Leben haben, ein transparentes Leben. Ihr kennt alle, die gefunden werden, dass das nicht ein Doppelleben ist, sondern dass das wirklich klar und durchsichtig wird für den Herrn Jesus und für unsere Mitmenschen, damit ihm dann auch die Ehre ist und damit wir in seiner Kraft doch vorangehen dürfen.